Schön, dass ihr alle gekommen seid. Benno hat uns so wunderbar auferbaut jetzt schon. Es ist eigentlich ein Grund, wirklich mit Recht zu sagen, wir feiern Gottesdienst, wir feiern Jesus. Und Herr Jesus, jetzt danken wir dir dafür, dass wir hier sein dürfen. Jeder Einzelne, dass du auch bei denen bist, die heute nicht hier sind, Herr. Aber wir wollen wirklich genießen das, was du uns zu sagen und zu geben hast, Herr. Und ganz besonders wollen wir für unsere liebe Schwester Helga heute beten. Du mögest sie doppelt segnen, Herr, und mögest sie mit Gesundheit segnen, Herr. Leg du selber deine segnenden, deine liebenden, deine heilenden Hände auf sie, Herr, und richte sie weiter auf, Herr, dass es ihr wohl geht und dass es nicht nur heute ihr wohl geht, sondern dass es auf Dauer ihr wohl geht. Wir preisen dich, Herr, wir geben dir alle Ehre. Du bist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Wir erleben es immer wieder und preisen dich und danken dir. Und wir wollen heute Morgen Gott feiern. Gott feiert ein Fest, ist das Thema. Ihr auch? Feiert ihr heute Morgen auch den Herrn? Ich lese uns ein paar Verse vor aus dem Lukas-Evangelium im 15. Kapitel. Eines Tages waren wieder mal alle Zolleinnehmer und all die anderen, die einen ebenso schlechten Ruf hatten, bei Jesus versammelt und wollten ihn hören. Die Pharisäer und die Gesetzeslehrer murrten und sagten, er lässt das Gesindel zu sich, er ist sogar einer von ihnen. Dann erzählt ihnen Jesus folgendes Gleichnis. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngste sagte, Vater, gib mir den Teil der Erbschaft, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Nach ein paar Tagen machte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil zu Geld und zog weit weg in die Ferne. Dort lebte er in Saus und Braus und verjubelte alles. Als er nichts mehr hatte, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus. Da ging es ihm schlecht. Er hängte sich an einen Bürger des Landes, der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er war so hungrig, dass er auch mit dem Schweinefutter zufrieden gewesen wäre, aber er bekam nichts davon. Endlich ging er in sich und sagte, mein Vater hat so viele Arbeiter, die bekommen alle mehr, als sie essen können, und ich komme hier um vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein, nimm mich als einen deiner Arbeiter in den Dienst. So machte er sich auf seinen Weg zu seinem Vater. Er war noch ein gutes Stück vom Haus entfernt, da sah ihn schon sein Vater kommen und das Mitleid ergriff ihn. Er lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und überhäufte ihn mit Küssen. Vater, sagte der Sohn, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Aber der Vater rief seinen Dienern zu, schnell holt die besten Kleider für ihn, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Schuhe. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen. Denn mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Und wir feiern heute mit. In unserem Abschnitt aus der Bibel geht es um eine Kehrtwendung im Leben. Eine grundlegende Umkehr zu Gott. Aber für wen gilt denn diese Umkehr zu Gott hin? Wer sind in den Augen Gottes die Verlorenen? Wer sind die verlorenen Kinder Gottes? Meistens denken wir bei dieser Geschichte sofort an die Menschen, die völlig heruntergekommen sind, Obdachlose, Prostituierte, Diebe, Asoziale und andere Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen. Schweinefestfutter essen musste der Sohn, so heruntergekommen war er. Aber wir denken dabei nicht an uns. Sicher glauben die meisten, dass auch bei ihnen kleine Korrekturen im Leben notwendig sind und vielleicht öfter, dass sie vielleicht öfter in den Gottesdienst gehen oder beten oder mehr christlich leben wollten. Aber eine grundlegende Umkehr im Leben ist bei uns. Und das ist letztlich der Grund zum Feiern. Ja, auch wir sind gemeint, denn Jesus meint alle damit. Hier kommen auch die normalen, die anständigen, die angesehenen Bürger vor. Schauen wir doch nochmal die Verse 12 und 13 an. Der Jüngere sagte, gib mir den Teil der Erbschaft, der mir zusteht. Der Vater teilt es im Besitz unter beiden aus. Und was macht er? Er macht alles zu Geld, zieht aus in die Welt und verjubelt sein Erbe. Finden wir uns darin vielleicht auch manchmal wieder? Ja, jetzt sagt natürlich jeder, das hat noch keiner von uns gemacht. Aber denken wir mal ein bisschen darüber nach. Ich will die Verse einmal ein wenig umschreiben. Vor ein paar hundert Jahren sagten die Menschen zu Gott, gib uns, was uns zusteht. Und Gott gab ihnen alles, Bäume, Sträucher, Vögel, die Meere und die Fische, die Flüsse und die Berge, die Bodenschätze, die Luft und den Himmel, die Mitmenschen und auch ihr eigenes Leben natürlich. Gott gab ihnen alles und die Menschen nahmen es, beuteten es aus, machten es zu Geld, lebten davon in Saus und Braus, ohne nach den Konsequenzen zu fragen. So sind viele Menschen ja bis heute. Merkt ihr, dass wir vorkommen können? Wir können sagen, das sind gesamtgesellschaftliche Fragen, da kann der Einzelne doch nichts machen, aber das ist ja so. Oder eine andere Umschreibung, der Mensch sagte in seiner Jugendzeit, Gott, eigentlich komme ich auch ganz gut ohne dich zurecht. Wenn du mir nur alles lässt, was ich zum Leben brauche, meine Gesundheit, meine Zeit, mein Geld, meine Freunde oder Familie, Arbeit und Vergnügen. Und Gott überließ ihm alles. Der Mensch ging fort von Gott, dachte zwar ab und zu noch an ihn, aber er kümmerte sich um sein alltägliches Leben und wenig um Gott, ohne an die Folgen zu denken. Wir leben von dem, was Gott uns gegeben hat, ob wir das nun glauben wollen oder nicht. Von nichts anderem leben wir. Aber fragen wir Gott auch, wie wir das alles sinnvoll gebrauchen können? Komme ich euch damit zu nahe? Wie ist es mit all den Dingen, Geld, Zeit, Umwelt, Familie? Frage ich euch Gott, frage ich Gott, frage ich Gott, fragst du Gott, wie ich es sinnvoll benutzen soll? Lebt ihr mit Gott in Gemeinschaft oder in der Fremde? Es geht in dieser Frage ja nicht darum, irgendjemandem einen Vorwurf zu machen, sondern um auf den wahren Weg des Lebens zu kommen. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Jesus macht hier deutlich, was für jeden Menschen wichtig ist. Es geht nicht um eine kleine Korrektur im Leben, nicht darum, ein bisschen öfter an Gott zu denken, sondern es geht um die völlige Hinwendung und völlige Hingabe zum himmlischen Vater, um nichts weniger. Das ist die grundlegende Umkehr, dass wir unser Leben mit allem, was wir sind und haben, bedingungslos in die Hand Gottes geben und nicht ein bisschen christlicher werden, sondern alles ihm übergeben. Und wenn wir uns hinwenden zu Gott, was sehen wir denn dann? Wir sehen dann keinen Gott mit erhobenem Zeigefinger, nicht jemanden, der ihnen lange Vorhaltung macht, sondern dann seht ihr ihn da stehen mit offenen Armen, der sagt, ich habe auf dich gewartet, mein liebes Kind. Könnt ihr euch das vorstellen? Gott wartet nicht darauf, dass ihr euch für einen Gottesdienstbesuch schön zurecht macht. Auch nicht, dass ihr ab und zu ein paar fromme Gedanken denkt, sondern er wartet auf euch, auf dich und mich ganz persönlich, auf uns als ganze Person. Und dann will er dich annehmen in seine Gemeinschaft. Euer Leben erneuern, unser Leben erneuern, ich muss mich ja immer mit einschließen. Und uns zeigen, was es bedeutet, mit ihm zusammen unser Leben zu leben. Und so erzählt Jesus das in diesem Gleichnis. Der Sohn macht sich auf den Weg, lässt alles hinter sich und will irgendwann zum Vater zurück, weil er gemerkt hat, aus eigener Kraft bin ich gescheitert. Ich habe nicht mal mehr was Anständiges zu essen. Er weiß, was er für einen Mist gemacht hat. Und er will nur irgendwie zurück. Und der Vater sieht das, hat wahrscheinlich die ganze Zeit immer wieder nach dem Sohn Ausschau gehalten. Und so ist es bei unserem Herrn und Heiland. Gott hat Sehnsucht nach seinem verlorenen Kind. Und wann wir eigentlich verloren sind, darüber sollten wir gelegentlich auch mal nachdenken. Es ist einerseits schön, fromme Lieder zu singen und auch beten zu können, aber in unserem Herzen, da kann ja nur jeder für sich gucken. Diese Sehnsucht, die offenen Arme Gottes zu finden, die finden wir ja am Kreuz Jesu. Gott tut das, um uns zurückzuholen, um uns zurückzulieben. Das ist nicht verdreht. Wir sind von Gott weggegangen und Gott gibt sich hin am Kreuz. Für wen? Für uns, für dich und für mich. Warum fällt es so vielen Menschen die Umkehr so schwer? Man hat immer Angst, die Leute haben immer Angst, irgendwie negativ angesehen werden von den Leuten in der Welt, wenn sie sich für Jesus entscheiden. Das passiert ja auch manchmal, aber wir müssen ja keine Angst haben. Das haben wir ja gerade gehört in der Einleitung. Wir müssen keine Angst haben. Und in der letzten Predigt übrigens auch, haben wir das auch gehört. Und doch fällt es vielen Menschen so schwer, diese Umkehr wirklich mal persönlich aus dem Herzen heraus anzugehen. Ich kenne junge, freundliche Menschen, aber umkehren zu Gott wollen sie nicht. Ich kenne alte Menschen, die wissen, dass sie sterben werden, aber umkehren zu Gott wollen sie auch nicht. Personen, die Ehrenämter in der Kirche bekleiden, aber umkehren zu Gott wollen sie nicht. Treue Kirchgänger über Jahrzehnte, aber umkehren zu Gott wollen sie nicht. Und ich frage mich immer wieder, warum? Wo ist denn eigentlich das Problem? Warum? Habt ihr die frohe Botschaft von Jesus Christus nicht deutlich genug gehört? Dass das, was wir in seiner Gemeinschaft haben, viel mehr ist das als alles, was es sonst gibt. Oder geht es euch einfach zu gut? Kleben wir zu sehr an den alten Dingen fest? Lieben wir Gottes Gaben mehr als Gott selbst? Als der Sohn noch in Saus und Braus lebte, da dachte er nicht an Umkehr, sondern erst als er nichts mehr hatte. Aber muss es erst so schlecht gehen? Müssen Menschen erst so herunterkommen, bis sie merken, dass sie Gott brauchen? Müssen wir erst ganz arm werden oder reicht es nicht, wenn wir unsere Armut erkennen, die wir tatsächlich haben ohne unseren Herrn und Heiland, um ihm zurückzukehren, zu ihm zurückzukehren? Und nun beschreibt Jesus, was passiert, wenn ein verlorenes Kind Gottes zurückkommt. Was macht er? Standpauke. Fehlerzeige. Er sagt, jetzt feiern wir ein Fest. Wir feiern. Es ist nicht vorstellbar, dass Gott meinetwegen ein Fest feiert, so sagt es ja der Verlorene. Und so denken wir es auch oft. Aber Gott freut sich mehr über ein verlassenes Kind, das umkehrt, als über 100, die schon bei ihm sind. Das gilt jedem, ob alt oder jung. Habt ihr euch schon mal richtig gefreut, dass ihr mit Gott in Gemeinschaft leben dürft? Oder merken wir, dass es Zeit ist, unser Leben ganz in Gottes Hand zu geben? Und eines sollen wir heute Morgen wissen und nie wieder vergessen: Gott wartet auf uns, auf jeden Einzelnen, auf jeden, der noch nicht ganz da ist. Das meine ich jetzt nicht negativ. Der noch nicht über die Brücke gegangen ist. Ich habe es mal bei Wilhelm Pahls gelernt, dass viele Menschen ein Lebensübergabegebet sprechen, aber sie gehen nicht über die Stufe ins neue Leben. Sie bleiben stehen. Und das darf ja nicht sein. Habt ihr euch schon mal richtig gefreut, dass ihr mit Gott Gemeinschaft haben dürft? Jesus antwortet ihm mit einem Gleichnis. Ein Mann hatte viele Leute zu einem großen Essen eingeladen. Als die Stunde für das Mahl da war, schickte er seinen Diener, um die Gäste zu bitten, kommt, es ist alles hergerichtet. Und in dem leben wir. Was Gott uns geschenkt hat, es ist alles hergerichtet. Als die Stunde für das Mahl da war, schickte er seinen Diener, um die Gäste zu bitten, kommt, es ist alles hergerichtet. Aber einer nach dem anderen beginnt sich zu entschuldigen. Der erste erklärt, ich habe ein Stück Land gekauft, das muss ich jetzt erstmal anschauen. Bitte entschuldige mich. Der nächste sagt, ich habe 5 Ochsengespanne gekauft und will gerade sehen, ob sie was taugen. Bitte entschuldige mich. Ein dritter sagt, ich habe eben erst geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Bitte entschuldige mich. Der Diener kommt zurück und berichtet alles seinem Herrn. Da wird der Herr zornig und befahl ihm: Lauf schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und hol die Armen, die Verkrüppelten, die Blinden und die Gelähmten hierher. Der Diener kam zurück und meldete: Ich habe deinen Befehl ausgeführt, aber es ist immer noch Platz da. Der Herr sagt zu ihm: Dann geh auf die Landstraßen und an die Zäune draußen vor der Stadt, wo die Landstreicher sich treffen, und dränge die Leute hereinzukommen, damit mein Haus voll wird. Jesus schloss: Das sollt ihr wissen, von den zuerst geladenen Gästen kommt mir niemand an meinen Tisch. Und Gott lädt ein zu seinem Fest. Und wen hat er eingeladen? Was waren wir denn für Menschen, als wir Jesus noch nicht kennengelernt haben? Wir können uns doch mit einer ganzen Reihe von denen, die jetzt im zweiten Durchgang eingeladen worden sind, in irgendeiner Weise auch vergleichen. Nehmen wir an, jemand glaubt an Gott ganz allgemein, dass es einen Gott gibt, massenhaft. Treffen wir sie an, auch in den Kirchen, glauben, dass es einen Gott gibt, und er hört die Einladung, wird er da nicht sofort begeistert sein und hinlaufen? Zwei Fragen sind dafür entscheidend. Die erste Frage ist das Fest Gottes faszinierend für die Ewigkeit und für uns und für jetzt? Und die zweite Frage ist, vertraue ich eigentlich dem, der die Einladung ausspricht, dass er mich auch dahin bringt? Was ist denn das für ein Fest, zu dem Gott uns einlädt? Wir haben da heute Morgen viel gehört in der Einleitung. Das war so richtig erbaulich und passend. In meiner Jugend hatte ich keine begeisternde Vorstellung vom Fest Gottes, vom ewigen Fest. Ich hörte in der Kirche, dass da alle jubilieren und wie die Engel mit Gesang Gott loben. Aber wenn es in der Kirche zum Singen und Loben ging, dann waren das alte Kirchenlieder. Liturgische Gesänge, gregorianische Musik oder nicht besonders schön gesungene Kantaten. Ich hatte absolut keine Lust, von morgens bis abends so zu singen. Diese Vorstellung war für mich eher abschreckend. Meine Hoffnung war noch, dass ich das im Himmel dann doch noch schön finden würde. Bis ich dann entdeckte, dass es ganz anders ist. Beim Fest Gottes ist einfach alles gut. Da ist kein Streit, da ist kein Stress, da ist keiner ausgeschlossen, da ist keine Langeweile, da sind alle froh, zufrieden und glücklich. Es ist einfach unendlich schön. Die Jugend würde jetzt sagen, eine coole Party im Himmel. Jeder kommt voll auf seine Kosten. An diesem Fest dürfen wir jetzt schon mitfeiern, und das ist die gute Nachricht. Es strahlt aus in meinem Leben und nimmt mich hinein in das ewige Fest Gottes. Vor kurzem wurde ich gefragt, sind Sie glücklich? Und ich habe sofort gesagt, ja. Es gibt viele Dinge, die mich glücklich machen. Meine Arbeit, meine Frau, meine schöne Gemeinde, ein schönes Glas Wein. Und wenn ich an Dirk denke, eine Pfeife dazu. Vor allem aber bin ich glücklich, weil ich mich bei Gott geborgen weiß, in seinem Frieden leben und zufrieden sein kann, seine unendliche Liebe erfahre, weil ich weiß, dass er mich als wertvoll ansieht. Das Fest hat schon begonnen für dich und für mich, und wir können schon daran teilnehmen. Was muss da für eine Begeisterung, Freude sein, wenn Menschen zusammenkommen, die schon an diesem Fest teilnehmen, gemeinsam diese Freude ausleben und sich gegenwärtig neu mit der Freude anstecken. Jeder Sonntag im Gottesdienst soll ein Abglanz von diesem großen Fest Gottes sein. Deswegen sind wir hier, um das zu begreifen. Nicht mit unserem Kopf, der erklärt uns alles Mögliche bei jeder Gelegenheit, aber unser Herz muss anfangen zu springen im positiven Sinne. Es ist wirklich ein großartiges Fest. Kann ich aber dem vertrauen, der diese Einladung ausspricht? Die Menschheit ist misstrauisch. Die haben viel schlechte Erfahrungen gemacht in unserer heutigen Politik, in unserem Leben, in dem, was vor sich geht. kann ich diese Einladung eigentlich annehmen? Wer weiß, was die jetzt wieder mit mir vorhaben? Die Einladung kommt ja nicht vom Ratsvorsitzenden in der Evangelischen Kirche Deutschlands. Vielleicht wäre bei dem einen oder anderen Zweifel angebracht. Die kommt auch nicht vom Papst. Dann würde ich auch noch nicht im Himmel sitzen, sondern höchstens im Vatikan. Sie kommt auch nicht von einem Pastor und sie kommt auch nicht von mir. Man sollte immer vorsichtig sein, wenn Einladungen zu großartigen Lebensversprechungen von einem Menschen kommen, egal wer es auch sein mag. Die Einladung kommt ganz alleine von Jesus und dem glaube ich. Dem glaube ich wirklich. Wem soll ich denn sonst glauben? Ach, euch glaube ich auch. Ihr seid ja alle lieb zu mir. Euch glaube ich auch. So. Aber an Jesus ist doch alles ehrlich und echt. Er hat selbst so gelebt und ist die pure Liebe. Jeder kann also getrost dieser Einladung folgen. Wem können wir denn mehr vertrauen als Jesus? Was passiert, wenn ich der Einladung trotzdem nicht folge und nicht hingehe? Die Antwort ist ja ganz einfach. Was wäre denn passiert, wenn du heute der Einladung zum Gottesdienst nicht gefolgt wirst? Helga, was wäre dann passiert? Na, du hättest gesagt, ich bin schwach und krank, ich lege mich hin und lass mich in Ruhe. Amen. Es ist immer gut, auch wenn es einem nicht gut geht, wenn es irgendwie geht, ins, und das Wort Gottes zu kommen, weil das baut auf, das heilt.
Allerdings auch gebetet.
Ja, das muss auch so sein. Das gehört einfach dazu, das darf man nie auslassen. Ja, aber was wäre passiert? Nichts von diesem schönen Gottesdienst heute Morgen hättest du nichts mitbekommen. Wir hätten, oder auch andere, die heute nicht hier sind, die haben heute irgendetwas anderes gemacht, vielleicht einen normalen Alltag verbracht oder sonst was getan. Aber sie hätten eben diesen Gottesdienst nicht erlebt und haben sie auch dann nicht. Genauso ist es bei Gott. Er ist traurig, vielleicht enttäuscht, aber er respektiert die Entscheidungen der einzelnen Menschen. Denn zu Jesus zu kommen, ist eine Angelegenheit der Freiwilligkeit. Er zwingt niemanden. Er bietet seine Liebe jedem einzelnen Menschen an. Die Entscheidung liegt auch nicht bei mir als Pastor und auch nicht als Seelsorger. Ich kann Menschen zeigen, was das Wort Gottes uns zu bieten hat. Entscheiden muss jeder selbst. Bei jeder Entscheidung ist die Frage, was ist mir wichtig oder was ist mir weniger wichtig oder was ist mir gar nicht wichtig. Wenn Gott sieht, dass uns ständig alle anderen Dinge wichtiger sind und wir mit unserem Handeln das auch deutlich machen, dass er ziemlich unwichtig für uns ist, dann hört er vielleicht auf, irgendwann uns einzuladen. Wenn zum Beispiel jemand einen anderen immer wieder fragt, ob er Lust hätte, abends noch was mit ihm zu unternehmen, und der andere antwortet regelmäßig mal sehen, was sonst noch los ist, dann weiß der, ich bin ihm nicht wichtig. Nur wenn er sonst nichts hat, dann nimmt er mit mir Vorlieb. Irgendwann hört er auf, den anderen einzuladen. Wenn wir aber der Einladung folgen, weil wir das so großartig und wichtig finden, dann erleben wir das Fest mit allem, was dazugehört. Dann sind wir Gottes Gäste. Nicht erst im Himmel, sondern hier, heute, morgen sind wir Gottes Gäste. Und dann für die Ewigkeit. Und wir können immer mehr erleben, weil das Fest so unendlich groß ist, es ist eben ewig. Das Fest hört nicht auf. Wir müssen nur hingehen und sagen, Jesus, hier bin ich. Und mit dir möchte ich mitfeiern. Und wenn wir dann zusammenkommen als Teilnehmer des großen Festes Gottes, was muss das eine Freude und Feststimmung sein? Wie ist das heute Morgen? Freut ihr euch, dass ihr hier seid? Oder sagt ihr, schon wieder zwei verlorene Stunden? Ist die Freude und Begeisterung unter uns spürbar? Das sollen ja die Leute sehen, die von draußen unsere Gäste, die reinkommen. Die sollen erkennen, dass wir in Jubelstimmung sind. Ja, genau so. So, jetzt ist auch der Letzte wach geworden. Das soll spürbar sein, wenn wir im Gottesdienst oder bei anderen Treffen zusammenkommen. Und dann ist doch die Frage, strahlen wir denn auch diese Freude und Begeisterung aus? Ich habe manche Gottesdienste besucht und sage es euch ganz ehrlich, ich würde nie wieder hingehen. Die gab es auch. Bei manchen hatte ich Glück, dass die Predigt gut war, aber die Gemeinde strahlte nicht mal Trauer aus, sondern gar nichts. Es gab nur gleichförmige Gesichter und Haltungen, dazu noch harte Bänke, schlechte Heizung und langweiliger Gesang. Ja, wer möchte denn da hingehen? Ist das Gemeinde Jesu? Ich glaube nicht. Soll das ein Abbild der Ewigkeit sein? Wenn das ein Abbild der Ewigkeit sein soll, ja, wer soll sich denn dann auf die Ewigkeit freuen? Nun kann man sagen, andere Musik, andere Räume, lockere Atmosphäre, vielleicht noch ein Glas Wein, aber das hilft ja auch nicht. Das hilft nicht. Die Frage ist einzig und alleine, was wir im Herzen haben. Und das muss strahlen. Das muss so ausstrahlen, dass andere fragen, was ist mit dir los? Du bist anders wie ich. Habe ich x-mal erlebt, dass Menschen das gesagt haben. Sind wir begeistert von der Einladung Jesu? Sind wir positiv überrascht, dass wir mitfeiern dürfen? Freuen wir uns von Herzen über das Fest mit Gott in Ewigkeit? Strahlen wir als Christen und als Gemeinde diese Freude aus? Und wenn wir begeistert sind, das Fest toll finden, was machen wir dann? Dann laden wir selbstverständlich andere ein. Na, Reinhard, so machen wir das. Es ist doch egoistisch, es für sich zu behalten. Es ist doch eine Frage der Liebe und der Begeisterung, es anderen zu sagen, diese Einladung weiterzugeben. Warum sollten wir denn schüchtern davon reden, wie schön das ist? Einer meiner Lehrer hat gesagt, du musst den Menschen das Evangelium so sagen, als wenn du deine Freundin vorstellst. Und sagst, guck dir mal meine Freundin an, wie schön die ist. Was die für schöne Haare hat, was für ein tolles Gesicht, so etwas Großes. Sagt er, so musst du das Wort Gottes den Menschen sagen. Ja, wenn wir dann selber begeistert sind, das Fest toll finden, dann sollte es selbstverständlich auch so sein, dass wir andere dazu einladen. Wie oft erzählen wir Menschen begeistert etwas von einem Konzert, das tue ich übrigens auch manchmal. Fußballspiel, das tue ich gar nicht. Geld gewinnen, Kinder, Familie oder so. Ich habe Menschen kennengelernt in Hauskreisen, die haben immer nur erzählt von ihrem Beruf und von ihren Kindern. Das ist aber nicht der Sinn von Hauskreis. Dieses Fest, das wir mit Jesus feiern dürfen, ist doch viel größer, das ist viel begeisternder und das ist viel wichtiger. Gott lädt auch weiter ein, trotz Absagen und schlechter Erfahrungen. Ihr habt mir auch gesagt, ihr habt zwar Erfolg auf der Straße, aber 2/3 gehen vorbei. Gott hört nicht auf mit Einladen. Die kommen irgendwann mal wieder auf die Straße. Und dann kriegt er sie zu packen. Nee, der Herr kriegt sie zu packen. Gott lädt auch weiter ein, trotz Absagen und schlechter Erfahrungen. Und er schickt seine Boten aus zu allen Zeiten, überall und auch zu uns. Der Festsaal Gottes ist groß genug und Gott freut sich über jeden, der dazukommt zum Fest. Lasst uns feiern, denn das Fest Gottes hat begonnen. Lasst uns einladen, denn das sollen alle miterleben. Amen. Amen. Herr Jesus, was für ein schönes Wort hast du uns heute Morgen anvertraut. Und wir wollen einfach Danke sagen. Wir wollen uns auch besinnen. Auch dieses Wort ist dazu da, dass wir darüber nachdenken und dass wir es Zugang zu unserem Herzen gewähren. Danke für das Wort heute Morgen. Für jeden Einzelnen, der es gehört hat. Und sei du auch mit deinem Heiligen Geist bei denen, dies am Nachmittag und im Lauf der Woche noch übers Internet hören werden. Wir möchten Sie alle einladen und segnen und danken einfach dafür, dass wir heute hören dürfen. Einer ist es, dem wir wirklich vertrauen können. Das ist Jesus und der lädt uns ein. Amen. Amen.